Herzlich willkommen zu Frankfurter Regulierungspodcast, Herr Speich.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Heute werden wir über das Thema nachhaltige Investitionsstrategien und ihre regulatorischen Herausforderungen sprechen. Ich fange auch gleich mit der ersten Frage an, Herr Speich. Wie würden Sie Ihre aktuelle Stelle in wenigen Sätzen einer siebten Klasse vorstellen?
Wir bei der DK Investment legen das Geld unserer Kunden an der Börse an. Und mein Team und ich, wir sind für alle Fragen der Nachhaltigkeit im Rahmen der Geldanlage verantwortlich. Das bedeutet ökologische, soziale Aspekte und Aspekte der guten Unternehmensführung sind bei uns verankert. Das bedeutet, wir schauen uns das bei den Unternehmen an, in die wir investieren. Wir sprechen sehr aktiv mit unserem Portfolio-Management. Und wir haben natürlich auch eine sehr starke Verknüpfung zu unserem Produktmanagement, was die Ausgestaltungskriterien von Finanzprodukten, die wir anbieten, in diesem Bereich ausmacht.
Spannend, vielen Dank. Welche Rolle spielen nachhaltige Investitionsstrategien aktuell in der Finanzbranche? Und gerne auch eine zweite Frage. Und wie hat sich deren Bedeutung in den letzten Jahren verändert? Können Sie dazu was sagen, Herr Speich?
Nachhaltige Anlagestrategien sind ein Erfolgsmodell. Das Wachstum im Vergleich zu anderen Anlageklassen oder auch nicht nachhaltigen Anlagen war in den letzten 10 Jahren exorbitant. Und wir haben mittlerweile auch ein Niveau erreicht, dass Durchdringungsraten von nachhaltig verwaltetem Vermögen gesamten verwalteten Vermögen teilweise bis zu 20% ausmacht. Die Wachstumsraten waren in der Vergangenheit im Markt bis zu dreistellig. Also wir hatten Jahre, wenn wir auf das Jahr 2020, 2021 schauen, von über 100% Wachstum, also Volumenwachstum, nicht was Rendite angeht, so dass da ein massiver Schub eingesetzt hat. Dieser Schub war in der Vergangenheit getragen von institutionellen Anlegern, also große Versicherungen, Pensionskassen beispielsweise, und hat sich dann aber auch im Zuge der Regulatorik hin zu Privatkunden entwickelt. Das heißt, wir sehen also ein viel stärkeres Wachstum seit ungefähr 3 bis 4 Jahren bei Privatanlegern und Anlegern, was dazu führt, dass die Nachhaltigkeit aus der Nische rausgekommen ist und in die breite Kapitalanlage reingegangen ist. Und das merkt man ja auch in der Medienberichterstattung. Der Ukraine-Krieg hat dazu geführt, dass natürlich Rüstungsunternehmen sehr stark an der Börse gelaufen sind, dass wir strukturell höhere Energiepreise sehen, was auch dazu führt, dass Unternehmen im Öl- und Gasbereich überproportional nachgefragt waren, von der Aktienseite beispielsweise. Und das hat dann die Folge gehabt, dass bei der nachhaltigen Anlage sich eine schlechtere Wertentwicklung dargestellt hat als bei der nicht nachhaltigen Anlage, insbesondere im Jahr 2022, und hat auch zu einem Rückschlag geführt, weil natürlich viele Anlegerinnen und Anleger gesagt haben, naja, scheint ja doch nicht so toll zu sein von der Rendite, und man hat eher Abstand genommen. Und wir haben jetzt dann im Jahr 23 und 24 breit gesprochen am Kapitalmarkt gesehen, dass die nachhaltigen Anlagestrategien sich wieder sehr solide entwickelt haben. Und wenn man jetzt von dem Krisenjahr 2022 absieht, ist das in der Summe aber immer noch eine Erfolgsstory, weil wir auch sehr, sehr starke Jahre vor 22 gehabt haben. Und wenn man jetzt unterstellt, dass die Treiber in der Natur wie der Klimawandel sehr stark wachsen, dass es Exponentialfunktionen sind und wir sind auf dem steilen Teil dieser Exponentialfunktion, werden wir in den nächsten Jahren massive Veränderungen der Natur sehen, die auch auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen einen Einfluss haben wird, damit auch für die Kapitalanlage. Und deshalb blicken wir auch auf die nächsten Jahre, losgelöst von aller Regulatorik, über die wir heute sprechen werden, blicken wir auf eine sehr große Notwendigkeit, ökologisch-soziale Unternehmensführungsaspekte in den Investmentprozess und in die Anlageentscheidung einzubinden.
Vielen Dank für die Antwort. Sie hatten schon bereits erwähnt, regulatorische Herausforderungen. Und mich würde es mal interessieren, welche regulatorischen Anforderungen sind für Finanzinstitute besonders herausfordernd bei der Umsetzung nachhaltiger Strategien? Und gibt es Vorschriften, die Ihrer Meinung nach reformiert werden sollten?
Ja, wir haben über die Regulatorik ja einiges in den letzten Jahren hier in Europa gesehen. Das drängendste oder das massivste, was uns derzeit beschäftigt und in den letzten 2 Jahren beschäftigt hat, ist die Offenlegungsverordnung, die ja über die EU kam und auch dann als Verordnung natürlich unmittelbar umgesetzt wurde, also im Rahmen einer nahezu 1:1 Umsetzung. Und die beschäftigt uns sehr stark, weil sie nicht nur auffordert, Datenspezifikationen offenzulegen als Anbieter, als Finanzproduktanbieter, sondern auch letztlich in Investmentprozesse eingreift. Also wenn wir beispielsweise im Rahmen der Offenlegung sogenannte Inside-Out-Risiken offenlegen müssen, also dass die Risiken, die sich durch die Investition in eine Kapitalanlage aus Nachhaltigkeitssicht, also im ökologisch-sozialen Bereich ergeben, führt das dazu, dass wir das auch steuern müssen. Also wir haben ja dann auch eine gewisse Verantwortung, diese Kennzahlen im Blick zu halten. Und das geht dann so weit, dass die Offenlegungsverordnung auch in unsere Risikosysteme reingeht, in die Handelssysteme reingeht und sehr, sehr verästelt wirkt und damit auch Veränderungen herbeiführt, obwohl der Name nur eine Offenlegung suggeriert. Und da ist gleichzeitig auch der Ansatzpunkt, wir haben erkannt, dass diese sehr granulare Regulierung seitens der EU auch, nennen wir es mal, unausgegoren ist, weil wir als Finanzmarktteilnehmer Daten berichten müssen, die wir gar nicht haben können, denn sie kommen von den Unternehmen. Die Unternehmen wiederum werden erst für dieses Geschäftsjahr 24 im Kalenderjahr 25 im Rahmen des Jahresabschlusses diese Daten liefern, über die sogenannte CSRD. Ich gehe davon aus, dass wir da gleich auch nochmal ein kleines Licht drauf werfen werden. Also wir müssen mit der Offenlegungsverordnung etwas berichten, was erst die Unternehmen 2 Jahre oder fast 3 Jahre später berichten müssen und wissen teilweise mehr über die Unternehmen als die Unternehmen über sich selbst. Und das ist schon recht kurios. Und dann deshalb ist auch der Ansatz zu sagen, die EU muss sich die Offenlegungsverordnung nochmal anschauen. Das wäre sozusagen die Antwort auf Ihre zweite Frage, was reformiert werden muss. Ein großer Aspekt und muss die Offenlegungsverordnung mit der CSRD ein Stück weit auch zusammenführen. Ein weiterer Aspekt ist auch, dass wir in Europa zahlreiche unterschiedliche Regulationsmaßnahmen gesehen haben, auf europäischer Ebene, Nationalstaatenebene, teilweise sogar die nationalen Aufsichtsbehörden, die sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und daraus ergibt sich auch ein Widerspruch zwischen unterschiedlichen Regularien, sodass auch sehr wichtig ist, jetzt nach vorne rausgesprochen, dass diese gesamten Regulierungsschritte aufeinander abgestimmt sein müssen und sich nicht widersprechen.
Vielen, vielen Dank. Wir hatten ja schon anfangs erwähnt, CSRD. Und ich würde gerne auch ein bisschen mehr diesbezüglich fragen wollen. Die CSRD stellt Unternehmen vor neuen Herausforderungen. Können Sie die wichtigsten Aspekte und deren Auswirkungen erläutern? Und glauben Sie, dass diese Anforderungen tatsächlich zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken führen werden? Oder könnte es sich eher um eine, ja, wie soll ich sagen, Tick-the-Box-Übung handeln? Meine erste Frage ist, können Sie die wichtigsten Aspekte und deren Auswirkungen vom CSRD bitte mal erläutern, Herr Speich?
Ja, kommt von der Offenlegungsverordnung, weil das sozusagen unser täglich Brot ist, was wir hier umsetzen müssen. Begrüßen wir natürlich die CSRD, weil damit alle börsengelisteten Unternehmen im nächsten Jahr auch detaillierte Informationen zu ökologischen, sozialen und Unternehmensführungsthemen publizieren müssen, die dann wiederum von uns aufgegriffen werden, weil wir ja auch Offenlegungsvorschriften zu erfüllen haben. Also das ist sozusagen der regulatorische Teil. Darüber hinaus liefert natürlich die CSRD uns zahlreiche Datenpunkte, die es uns erleichtern werden, Unternehmen im ökologischen oder sozialen Bereich zu klassifizieren. Das heißt, wir haben die sogenannten ESRS, Das sind Berichtsstandards auf europäischer Ebene, die die Nachhaltigkeit im Fokus haben. Und die sind nochmal aufgegliedert in beispielsweise E und S und andere mit G für Environment, Social und Governance und haben dann nochmal Nummerierungen. Und das führt dazu, dass man ein sehr verästeltes Gebilde hat. Wenn Sie alles sozusagen ticken wollen, dann sind Sie bei über 1200 Datenpunkten, was für uns natürlich mehr als ausreichend ist. Und da komme ich schon zum ersten Kritikpunkt. Durch diese hohe Verästelung sieht man häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr aus Investorensicht. Das bedeutet, bei der CSRD ist auch weniger mehr, sowohl bei Unternehmen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, als auch für uns aus Investorensicht, dass wir erkennen können, was denn die zentralen Aspekte sind, die dem Unternehmen am Herzen liegen. Und das hat aber auch die EU erkannt und hat dann gesagt, wir machen eine Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, das Unternehmen muss sich genau anschauen, wo es Schwerpunkte setzt. Ich denke, der Klimawandel und alles zum Thema Klima, das sind Aspekte, die bei jedem Unternehmen eine Wesentlichkeit hat, aufgrund der beschriebenen Dringlichkeit. Hier und da auch soziale Aspekte und Unternehmensführungsthemen sind komplett verpflichtend. Aber ob dann in der Verästelung beispielsweise Biodiversität eine Rolle spielt, das ist nochmal dann für jedes Unternehmen zu hinterfragen. Und so gibt es eben Einzelaspekte, die nochmal granularer sind. Die CSRD wird sehr kritisiert im aktuellen Umfeld, weil die Unternehmen eine überbordende Regulatorik dort sehen. Ich kann das aus Unternehmenssicht ein Stück weit verstehen, weil die Berichtspflichten sind enorm und wenn sie global aktiv sind als Unternehmen, Fabriken, Kunden, Absatzmärkte etc. haben, dann ist es nahezu nicht möglich, in dem Detailgrad innerhalb von 12 Monaten darüber zu berichten. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass die CSRD sich weiterentwickeln wird und man mit dem ersten Aufschlag auch noch nicht die perfekte Lösung hat. Aber aus Investorensicht, möchte ich unterstreichen, ist die CSRD zu begrüßen. Was dann in der Folge sein wird, bleibt abzuwarten. Aktuell ist es ja auch so, dass Berlin die CSRD noch nicht in nationales Recht überführt hat, was eine sehr große Unsicherheit bietet, weil wir viele andere Unternehmen auch davon ausgegangen sind, dass die CSRD kommt und intern sozusagen das Reporting auf CSRD umgestellt haben und große Projektteams haben, Beraterteams haben, um das umzusetzen. Das ist auch ein sehr kostenintensives Unterfangen, was dazu führt, dass wenn es jetzt nicht bis zum Jahresende von Berlin umgesetzt wird, dass wir in dem alten CSR-RUC, also in dem Corporate Social Responsibility Umsetzungsgesetz hängen, was natürlich die wenigsten Unternehmen jetzt noch betrachtet haben, weil wir von CSRD ausgegangen sind. Und die spannende Frage ist, wie ist sozusagen dann das Überleitungsreporting, bis die CSRD dann genehmigt ist. An der Stelle stehen wir und das zeigt Ihnen auch auf, wie dieses Räderwerk aus europäischer Regulierung, nationaler Gesetzgebung und Regulierung und dann auch Praxisanforderungen häufig ein Stück weit auseinanderläuft und wo es auch Reibung gibt. Und da gilt es dann für alle beteiligten Parteien pragmatische Lösungen zu finden. Und das Entscheidende für uns ist aber, dass wir hier aus der Investorenbrille kommt, dass wir hier eindeutige Informationen bekommen und einen Mehrwert sehen für die Bewertung einer Aktie, für die Bewertung einer Anleihe, dass wir dort auch die Risiken besser klassifizieren können. Und dafür brauchen wir weder 1200 Datenpunkte noch ein paar hundert Seiten großes Reporting, sondern es kommt wirklich auf die zentralen Aspekte an. Und wenn das noch wie sagt man so schön, aligned ist mit der SFDR, also der Offenlegungsverordnung, dann wäre schon ein großer Schritt gelungen. Und jetzt mal in die nächsten 12 Monate geschaut. Ich denke auch, dass das kommen wird und die EU dann sicherlich auch nochmal an die Offenlegungsverordnung und möglicherweise auch an die CSRD rangehen wird.
Vielen Dank, Herr Speit. Haben wir irgendwie ein paar regulatorische Anforderungen vergessen oder die wir erwähnen sollten? Fällt Ihnen noch welche ein? Spontan?
Über die großen regulatorischen Schritte haben wir gesprochen. Es gibt noch die CS3-D. Das ist ja eigentlich eine soziale Taxonomie gewesen. Also man hat ja gesagt, die Taxonomie ist sehr ökologisch getrieben und als Gegenpunkt wollte die EU eine soziale Taxonomie entwickeln, die aber dann im, nennen wir es mal, politischen Prozess gescheitert ist und ist letztlich jetzt ein europäisches Lieferkettengesetz geworden, mit dem man dann auch über Lieferketten und daraus abgeleitete Themen punkten möchte. Die steckt ebenfalls noch im EU-Räderwerk. Mal schauen, was daraus wird. Wir haben hier gewisse Redundanzen mit dem deutschen Lieferkettengesetz und auch mit dem, was in der CSRD beispielsweise zum Thema Lieferkette Menschenrechte berichtet werden muss, so dass hier auch noch viel unklar ist und abzuwarten ist, wie CS3D dann in der Praxis umgesetzt wird. Auch hier sind die Unternehmen natürlich extrem sensibel, denn über die Lieferketten hat man auch Reputationsrisiken, Klagerisiken und CS3D geht halt weit über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Also das spannend ist, wie der Willensbildungsprozess dann weiter ablaufen wird.
Absolut spannend. Vielen, vielen Dank. Lassen Sie uns ein bisschen mal in die Umsetzung, in die Praxis mal gehen. Wie geht die DEKA konkret mit den steigenden regulatorischen Anforderungen, Sie hatten 12.000 Datenpunkte erwähnt, im Bereich nachhaltig wird um? Können Sie dazu was sagen?
Ja, wir kämpfen also mit der Schlagzahl der regulatorischen Schritte und auch der Halbwertzeit der bestehenden Regulatorik, weil wir sehr, sehr häufig Änderungen sehen. Und wir sehen dann auch Aspekte, die gegenläufig sind, also die beispielsweise dann über eine Offenlegungsverordnung etwas anderes bedeuten als über Vorgaben von Aufsichtsbehörden, wie zum Beispiel der ESMA, sodass es schon ein sehr anstrengendes Unterfangen ist, zumindest im Nachhaltigkeitsbereich, alle regulatorischen Schritte genau nachzuvollziehen. Aber dem haben wir Rechnung getragen. Wir haben deshalb auch in den letzten Jahren sehr vorausschauend dort die Kapazitäten aufgebaut. Wir sind also in der Lage, die regulatorischen Schritte auch umzusetzen. Und das Wichtigste ist aber, nicht die Regulatorik umzusetzen, sondern aus diesem ganzen Berichtswesen heraus auch Impulse zu bekommen, die wertgenerierend sind. Das heißt für unsere Anlegerinnen und Anleger, dass wir entweder auf der Rendite- oder auf der Risikoseite Vorteile sehen und damit auch unsere Anlageentscheidungen präzisieren können. Und das ist letztlich das Entscheidende. Da muss man sagen, läuft es immer mehr in die Richtung zwischen einem regulatorischen Reporting und einer pragmatischen, zielorientierten Umsetzung. Und das müsste auch wieder zusammengeführt werden. Wir sind rein von der Struktur her mit den Nachhaltigkeitsthemen unmittelbar an der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaften angedockt. Das heißt, das ist auch ein unmittelbares Geschäftsführungsthema. Muss es auch sein, weil die Regulatorik ja in Prozessketten bei uns eingreift. Es ist ja nicht nur das Portfolio-Management, es ist auch das Produktmanagement, es ist das Risikocontrolling beispielsweise, die sehr stark involviert sind. Und da greifen sämtliche Stellschrauben einer Kapitalverwaltungsgesellschaft ineinander. Und da gilt es dann auch, den Überblick zu behalten und auch früh dabei zu sein. Sie können sich vorstellen, wenn man die IT aufbohrt, und sagt, wir haben jetzt auf einmal komplett neue Datensets, wir brauchen ein neues Reporting, wir brauchen bis ins Handelssystem rein, diese Daten prüfungssicher abgelegt und die Datenqualität im Nachhaltigkeitsbereich ist ein eigenes Thema, dann erfordert das schon einen sehr, sehr großen Aufwand, der sich dann aber auch mittelfristig auszahlen muss für unsere Anlegerinnen und Anleger.
Absolut. Sie hatten schon Daten genannt. Mich würde mal interessieren, auch in der Praxis, welche Rolle spielt das Datenmanagement? Ich nenne es auch RegTechs gerne, regulatorische Technologien, bei der Umsetzung nachhaltiger Investitionsstrategien und wie können Finanzinstitute sicherstellen, dass sie den Überblick über die Regulatoren behalten?
Wir haben leider bei Nachhaltigkeitsdaten keinen festen Rechnungslegungsstandard. Also analog mit des US GAAPs oder des IFRS, je nachdem, ob man in Nordamerika oder in Europa unterwegs ist beispielsweise, sondern das ist mal vereinfacht gesprochen Kraut und Rüben. Dann haben wir zusätzlich viele Datenlücken, was an dem Mangel von CSRD und mangelnden Berichtspflichten liegt. Dann haben wir auch eine Problematik im Hinblick auf die Aktualisierung von Daten, weil es gibt ja keine echte Quartalsberichterstattung zu Nachhaltigkeitsdaten. Auch das verbessert sich jetzt über die Zeit, sodass dieses ganze Potpourri, wie ich es jetzt eben schildere, eine enorme Herausforderung für das Datenmanagement ist, fürs Data Warehouse ist, aber auch für die Interpretation der Daten. Denn letztlich ist ja das Entscheidende, dass wir aus den Daten nicht nur was berichten möchten, sondern eben Erkenntnisse ableiten wollen. Und das ist häufig sehr, sehr schwer nur möglich, zumindest in einer aggregierten Form. Und deshalb müssen wir in die Daten reingehen. Wir haben auch spezielle Kolleginnen und Kollegen bei mir in der Einheit, die sich nur um das Datenmanagement kümmern, die auch eine sozusagen Botschafterinnen und Botschafter sind für die Sinnhaftigkeit von ESG-Daten. Und wir vermitteln auch unseren Kollegen dezidiertes Wissen in einer Art Nachhaltigkeitsakademie, wie diese Daten dann zu interpretieren sind, wie eine technische Anbindung erfolgt, wie ein Update erfolgt, sodass dort auch extrem viel Know-how gebündelt ist. Es gibt auch jetzt nicht den Datenlieferanten oder den Standard da draußen, an dem man ja einfach sich die IT andockt und dann ist es nur eine Frage, wie die Daten ins System kommen, sondern wir arbeiten mit bis zu 8 Datenlieferanten zusammen und bauen uns daraus wie ein Puzzle sozusagen eine Datenlandkarte, um ein sehr genaues Bild zu bekommen. Der große Vorteil ist natürlich, auch aufgrund unserer Größe und Expertise, wir haben über 40 Kolleginnen und Kollegen auf der Aktienseite, die auch die Unternehmen seit langen Jahren kennen, dass wir dann auch mit diesen in die Interaktion gehen, um Datenlücken zu schließen und sicherzustellen, dass die Daten up-to-date sind und gleichzeitig natürlich intensivste Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Data Warehouse und aus dem treuenden Handelssystem, dass das Portfolio-Management auch dahingehend diese Daten bekommt, Entscheidungen darauf aufbaut und auch, dass die Handelssysteme eine Überwachung dieser Daten darstellen. Und da muss man heutzutage bei kritischen Datenpunkten auch mit Redundanzen arbeiten, dass wir bewusst 2 Datenlieferanten haben, von denen wir jeweils die kritischen Punkte ziehen, diese abdecken und ein eigenes Qualitätsmanagement drüberlegen, damit wir sicherstellen können, dass die Daten auch sehr realitätsnah und sehr aktuell sind.
Vielen, vielen Dank. Wir hatten das, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, aber konkret, sehen Sie in der Fokussierung auf Nachhaltigkeit auch Risiken für die finanzielle Performance von Instituten? Und wenn das der Fall ist, wie können Sie diese Risiken gemindert werden?
Ja, es ist nicht nur eine Frage von finanzieller Performance, es ist ja auch eine Frage des Risikomanagements und auch nicht nur von Instituten, sondern von jedem Unternehmen, was sich eben in der Wirtschaft dort draußen befindet. Und ich denke, dass der gesamte Aspekt Nachhaltigkeit häufig unterschätzt wird und dass die Veränderungsgeschwindigkeit, die wir in den nächsten Jahren sehen, die letztlich induziert wird durch Nachhaltigkeitsaspekte, enorm sein wird. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Und damit auch die Geschäftsmodelle sich ändern, damit sich auch Risikoprämien am Kapitalmarkt verändern und damit auch Renditen verändern. Und wir sehen bereits heute sehr starke strukturelle Veränderungen, langfristige Veränderungen von Geschäftsmodellen. Ich möchte gar nicht zu sehr jetzt in die Einzelanalyse reingehen, aber schauen Sie sich die Autobranche an, insbesondere hier in Deutschland. Man hat es halt versäumt, die Innovationskräfte zu stärken und in neue Technologien reinzugehen und hat an den alten Aspekten festgehalten, was dazu führt, dass die Treiber dort draußen schneller oder stärker waren, als sich die Geschäftsmodelle transformiert haben. Und damit schlägt es natürlich auf die finanzielle Performance durch und auch auf die finanzielle Performance, wenn Sie jetzt beispielsweise als Asset Manager in dieser Branche sehr stark involviert sind oder als Finanzinstitut generell sei es eine Bank, sei es eine Versicherung, dort exponiert sind, dann haben sie natürlich damit ein Thema. Auf der anderen Seite, das möchte ich ganz bewusst hervorheben, gilt es auch, die Chancen zu sehen. Und das finde ich das Spannendere, mal losgelöst von aller Regulatorik und der Risikobetrachtung, die wir jetzt sehr stark betont haben. Denn letztlich besteht die Möglichkeit, eine Transformation, entweder durch Eigenkapital oder Fremdkapital, zu finanzieren oder durch eine Investition bereitzustellen, damit die Realwirtschaft die Möglichkeit zu geben, sich zu transformieren. Das ist nur mit zusätzlichem Kapital möglich. Die wenigsten Unternehmen werden es aus eigener Kraft schaffen, aber auch damit gewisse Chancen dann wiederum für die Eigentümer der Unternehmen sicherzustellen, sodass eine frühzeitige Behandlung mit dem Thema Nachhaltigkeit und dem Geschäftsmodell und einer Chance-Risikobetrachtung dazu führt, dass die Unternehmen auch robuster aufgestellt sein können. Aber es kann auch das Gegenteil eintreten, sodass, wenn Sie nach der Risikominderung schauen, immer die Frage ist, wie stark exponiere ich mich denn auf der Transformationskurve? Also wie weit transformiere ich denn ein Geschäftsmodell? Schaffe ich es, die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Kunden mitzunehmen und damit auch, man sagt ja so schön, die neue Profitpools zu erschließen oder abzusichern, alte, um damit auch eine vernünftige Rendite zu erwirtschaften und dann aus Aktionärssicht ein vernünftiges EPS zu erzielen, also Gewinn pro Aktie, und auch eine Dividendentragfähigkeit habe.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen Ausblick noch haben. Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Regulatorik im Bereich nachhaltige Investition in den nächsten, nehmen wir mal 5 oder auch länger, entwickeln? Möchten Sie eine Prognose abgeben?
Ja, wir werden im ersten Schritt, denke ich, ein Stück weit Erleichterungen sehen. Also die Hoffnung besteht dann auch durch eine Reform der Offenlegungsverordnung und vielleicht etwas klare Regeln dort, ein Stück weit marktnähere Aspekte abzubilden. Die Frage ist, wie die sich andeutende Deregulierung in den USA auch nach Europa rüberschwappt und inwieweit diese dann auch die Regulatorik im Nachhaltigkeitsbereich bedingt. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es weitere regulatorische Schritte im Nachhaltigkeitsbereich geben wird, da wir zum einen die Veränderungen dort sehen werden, realwirtschaftlich gesprochen, aber auch, das noch nicht komplett ausgegoren ist und auch noch auf weitere Teile ausgedehnt wird und wahrscheinlich auch werden muss. Also die Regulatorik wird uns noch lange erhalten bleiben. Kommt sie eher über die EU, kommt sie über die Nationalstaaten? Zuletzt kam sie eher über die EU, was man sich auch vorstellen könnte, jetzt im Kapitalmarktbereich oder generell im finanzwirtschaftlichen Bereich, dass es stärker über die ESAs kommen wird, also die europäischen Aufsichtsbehörden, namentlich die EBA, die ESMA und die EIOPA. Das muss man abwarten, wie da die Kräfte verteilt sind. Ich denke aber, dass die nationalen Aufsichtsbehörden sich tendenziell eher unter das europäische Dach begeben werden. Das sieht man auch in den letzten regulatorischen Schritten, was aber auch notwendig ist im Hinblick auf Level Playing Field, da wir ja auch einen europäischen Kapitalmarkt ein Stück weit haben. Mhm. Aber die Pipeline wird sicherlich gefüllt sein und uns noch viel beschäftigen, davon bin ich überzeugt. Meine Hoffnung besteht darin, dass die Regulatorik ein Stück weit praxisnaher wird, vielleicht ein Stück weit auch liberaler, dass man sich da auch eine Abhängigkeit von beispielsweise sektoralen Aspekten, also in welchen Branchen man investiert ist oder finanziert ist, dann auch sich etwas heraussuchen kann, was eine unmittelbare Kopplung mit dem operativen Geschäft hat und damit auf Rendite und Risiko durchschlägt.
Vielen Dank. Meine vorletzte Frage: Welche 2 Trends oder regulatorische Entwicklungen sollten Finanzinstitute besonders im Auge behalten aus Ihrer Sicht?
Der eine Trend ist das, was von Brüssel kommt und mit welcher Geschwindigkeit es aus Brüssel kommt. Also Stichwort, was kommt als Verordnung oder was kommt als Richtlinie oder wird es sogar noch ein Stück weit weicher an die nationalen Gesetzgeber delegiert? Das ist eine zentrale Frage, weil es unmittelbar auf die Geschwindigkeit einen Einfluss hat und auf die Umsetzungsart, also ob es eine 1-zu-1-Umsetzung oder Interpretation bedarf. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Aspekt. Und der zweite zentrale Aspekt ist, wenn wir jetzt außerhalb von Europa uns anschauen, wo die großen Gelder auch liegen, da denke ich jetzt nicht nur an Nordamerika blickend. Wir vergessen häufig, dass auch Asien und China ja eine große Rolle spielen, was sich denn dort von der Regulatorik weiterentwickeln wird und wo wir uns möglicherweise auch dran orientieren müssen. Ja, denn die, wenn man sich anschaut, wie ist denn jetzt auch die Aktionärsstruktur bei deutschen Unternehmen beispielsweise, sind es überwiegend nordamerikanische Geldgeber, die dort einer Regulatorik unterliegen. Es kommt zunehmend aus dem Mittleren Osten und aus Asien Geldgeber rein, die wiederum anderen regulatorischen Aspekten unterliegen. Und da gilt es auch, ein großes Augenmerk drauf zu haben. Weil letztlich bräuchte man normalerweise einen globalen Standard, aber das ist ja eher eine Utopie.
Vielen, vielen Dank. Ich komme auch gerne zu meinen Abschlussfragen, die ich gerne jeden stellen würde. Mit wem würden Sie gerne zum Mittagessen gehen? Tot oder lebendig? Gibt es eine Person, mit dem Sie...
Tot oder lebendig? Also ich würde gerne mit jemandem zum Mittagessen gehen, nicht nur Mittagessen, sondern mit der Person auch sprechen. Also für die lebendige Variante finde ich Barack Obama sehr, sehr spannend. Auch was das... was die Geopolitik und das Weltgeschehen angeht, denke ich, ist ein sehr profunder und zeitnaher Gesprächspartner. Und was so historische Themen angeht und vor allen Dingen Veränderungsgeschwindigkeiten, das geht ja Richtung Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja ein Stück weit Change Management, was wir durchführen. Das klingt jetzt vielleicht etwas exotisch, aber wäre Leonardo da Vinci zu nennen, der ja auch dann sehr, sehr stark die Zeit geprägt hat durch eine enorme Veränderung. Und da sieht man gewisse Parallelen auch zur heutigen Zeit bei der Nachhaltigkeit.
Wunderbar, Herr Speich, da sind wir zum Ende. Ich sage vielen, vielen Dank und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag noch. Wiederhören.
Wiederhören. Vielen Dank.